Die Baba.
Moin.
Hat Besuch. Ein Podcast von NDR 1 Niedersachsen.
Moin, ich bin Jared die Baba und ich habe mir Besucher eingeladen, denn ich möchte von besonderen Menschen von nebenan hören, was sie auf ihrem ungewöhnlichen Lebensweg erlebt haben. Großes oder auch Kleines und Feines. Mein heutiger Gast war mir gleich sympathisch, denn er schnackt platt und hat den Tierschutzhof, den er mit seiner Geschäftspartnerin betreibt, De Hunhof genannt. Der Hundehof, auch hochdeutsch. Denn er ist Hundetrainer, aber auch noch viel mehr. Herzlich willkommen, Tom Bode.
Hallo.
Ja, wie schnackt aber ob Hochdütschüt, ne?
Ja, können wir morgen.
Ja, kriegt wie beide.
Verstau die uns all.
Wunderbar. Was haben Sie mir heute mitgebracht?
Ich habe eine Mütze mitgebracht.
Nein,
weil
ehrlich?
Ich dachte, ein bisschen Wärme kann nicht schaden. Und bei der Frisur.
Ja, ich habe kein Fell auf dem Kopf. Das ist eine schöne Mütze. Also es ist eine blaue Mütze und dann ist vorne so ein Lederetikett drauf. Da steht De Hunhof.
Ja, das gehört zu unserer Kollektion. Wir bieten so verschiedene Merchandising-Artikel an.
Ja.
Und diese Mütze fand ich ganz passend.
Ich setze die jetzt direkt auf.
Finde ich gut.
Und dann moderiere ich jetzt mit Mütze. Herrlich. Ist gebongt?
Ja, das sieht gut aus.
Ja, wunderbar. Danke. Bei mir zu Besuch ist Tom Bode und er betreibt den Hundenhof. Und früher angefangen haben sie mit 33 Hunden, 4 Pferden, 5 Katzen, 25 Hühnern und 2 Puten. Wie viele Tiere haben sie jetzt auf dem Hof?
Naja, es sind jetzt in diesem Moment sind es 102 Hunde. Es sind im Moment gerade noch 6 Pferde. Es sind 12 Schafe, 4 Gänse, 5 Enten und irgendwie so 20 Hühner sind es wohl immer noch.
Dass Sie das alles auf dem Zettel haben, das ist ja echt beeindruckend. Einige sagen, das ist ein Gnadenhof. Wie würden Sie den Hof bezeichnen?
Ja, es ist sicherlich ein Gnadenhof. Aber unser vorrangiges Ziel sind behinderte Hunde und die sonst keine Chance haben. Wir haben von diesen 102 Hunden sind 26, die mit einem Rolli durch die Gegend flitzen.
Darüber sprechen wir gleich, weil das ist ja wirklich nochmal eine ganz besondere Art von Tierschutz oder Tierbetreuung. Sie haben auf einem ganz anderen Hof angefangen und sind dann umgezogen mit Ihren Tieren auf diesen Hundehof. Vorher waren Sie in Hörpel und dann sind Sie nach Reimerdingen gezogen. Das liegt in der Nähe von Schneverdingen in der Lüneburger Heide. Wie kann man sich so etwas vorstellen? Das ist ja jetzt nicht so ein Umzug alles in Kartons und in Container rein, sondern das ist schon ein Flohzirkus. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, das stimmt schon, obwohl es war eigentlich alles in Kartons und darüber. Usha hatte immer ein bisschen Angst, dass man uns wegen unserer vielen Hunde mal irgendwann an die Karre fahren könnte. Und als ein Nachbar dann irgendwie sowas äußerte, wie ein anderer Nachbar hätte sich über Lärm beschwert, da hatte sie dann etwas Angst und hat im Internet geguckt, ob man vielleicht irgendwo was finden würde. Und an dem Tag wurde dieses Anwesen in Reimerding, gerade an dem Tag kam es im Internet da rein. Und dann haben wir gar nicht lange gefackelt. Dann haben wir uns das angeguckt und haben dann schon, ich glaube eine Woche später war schon der Notartermin und so sind wir dann umgezogen.
Zufall, Glück, Fügung?
Ich glaube, das war Glück.
Das war Glück. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Manchmal muss ja, Glück ist ja dann, wenn man vorbereitet ist auf etwas und dann kommt ein Moment, wo man dann wirklich zupacken muss. Jetzt haben die sich auf Tiere mit Behinderung konzentriert oder spezialisiert. Wie kamen sie darauf?
Na, Usha hatte damals eine Hündin, die hatte hinten keine Beine. Die war nicht gelähmt, die hatte aber keine Hinterläufe und fuhr dann in so einem Wagen durch die Gegend, als wir uns kennenlernten. Und kurze Zeit später wurde uns dann ein anderer Hund, der dann wirklich erstmalig gelähmt war, wurde uns angedient, weil der hier in einer Pflegestelle war, der man die Erlaubnis entzogen hat. Und da hatte man Angst, dass dieser Hund jetzt vom Veterinäramt dann eingeschläfert werden würde, wegen seiner Behinderung. Und da konnten wir natürlich nicht Nein sagen und haben den aufgenommen. Und das war der zweite. Und dann kriegte ich eine Anfrage von einer Bekannten, die sagte, sie hat in Rumänien einen Patenhund in einem Shelter, der gelähmt ist. Und dann habe ich gefragt, können wir denn nicht auch 3 pflegen? Und so fing es an. Und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag.
Was war denn überhaupt die Motivation für Sie, so einen Hundenhof zu gründen und zu betreiben?
Wenn man es ganz genau nehmen will, wir hatten eben halt, wir kamen mit 33 Hunden dorthin und es wurden dann aber, weil wir mehr Platz hatten, wurden es dann natürlich auch immer mehr und die kosten richtig Geld, ne? Das kostete irgendwann richtig Geld.
Und wie viel, was kann man sich so im Monat vorstellen, was das jetzt so kostet? Über den Daumen.
Ja, wir hatten im Jahr 2022 hatten wir 830.000 Euro Kosten.
Aha. Das ist eine Hausnummer. Aha. Ja. Und die muss man erstmal reinkriegen.
Ja, und da war eben halt, da war eben die Überlegung erstmalig, als wir das alles privat bezahlt haben, war erstmal die Überlegung, können wir das irgendwie, wir haben früher Futter gekauft, das haben die Hunde gegessen und gut. Jetzt haben wir gesagt, wir gründen eine Stiftung und jetzt kauft die Stiftung das Futter und wir spenden das Geld und haben wenigstens nochmal ein bisschen den steuerlichen Vorteil dabei. Und dann dürfen wir natürlich auf der anderen Seite auch Spenden einnehmen. Und so konnten wir dann eine bestimmte Größe schon auch erreichen, die wir allerdings jetzt auch erreicht haben. Mehr geht nicht.
Ja, irgendwann ist auch mal gut. Aber dass Sie das gemacht haben, liegt es daran, dass Sie ein weiches Herz haben? Haben Sie ein besonderes Herz für Tiere? Sie sind Hundetrainer, das kann ich mir schon vorstellen. Was war für Sie so der Beweggrund?
Naja, ich glaube, das Erste war immer so ein Sprachfehler. Man kann nicht Nein sagen. Und wenn einer dann kommt und sagt, ich habe hier einen Hund, einen gelähmten Hund, der hat keine Chance irgendwo, dann sagt man eben halt schnell immer mal, na gut, okay, der eine geht ja noch, ne? Und als es dann mehr wurde, wurde auch wirklich, da wurde eine Leidenschaft draus. Weil diese Hunde brauchen eine besondere Form von Zuwendung und Aufmerksamkeit. Und man kommt denen da sehr, sehr, sehr nah. Und das ist was anderes, als wenn man mit seinem Hund Gassi geht. Das ist, wenn man diesen halt täglich pflegt. Ja, das ist schon vielleicht ein bisschen eine Berufung gewesen dann.
Ja, das wärmt mit Sicherheit auch das Herz. Aber das ist auch, wie Sie gerade sagten, auch etwas, was Leiden schafft vielleicht bei Ihnen.
Ja, wenn man sie gehen lassen muss. Ja. Also dann, wenn sie am Ende sterben, dann ist das schon schlimm. Wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, wir haben, selbst die Amtstierärztin hat irgendwann gesagt, bei ihnen werden die Hunde immer so alt. Das stimmt, durch gute Pflege kann man sie eben halt auch oft lange erhalten. Und wenn sie dann gehen, dann haben sie in der Regel auch das Alter, wo man dann sagen kann, okay, jetzt darfst du gehen. Ne? Ist schlimm, wenn junge Tiere sterben, aber bei den Alten geht's immer. Was auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass ein Tier leidet. Aber unsere Rollihunde leiden überhaupt nicht. Die haben keine Schmerzen, wie man uns dann immer sagt, die müssen doch einschläfern, die müssen doch erlösen.
Ja.
Die muss man nicht erlösen, die sind mopsfit.
Das würde man natürlich denken, ne? Wenn viele Leute, die sich mit dem Thema gar nicht auskennen, denken, Mensch, der Hund ist behindert, da hilft jetzt einfach nur das Einschläfern. Warum sagen Sie, tut das gar nicht Not? Im Gegenteil.
Naja, also das muss man sich einfach nur angucken. Man muss nur sehen, wie viel Lebensfreude diese Hunde haben. Die haben genauso viel Lebensfreude wie ein normaler, gesunder Hund. Normal, die sind normal, wie ein gesunder Hund. Und das Gute an so einem Hund ist ja, er denkt über seine Situation nicht nach. Wir Menschen würden uns hinsetzen und sagen, oh, ich kann nicht mehr laufen. Und der sagt, okay, ist ein bisschen anstrengend, aber muss ich mir jetzt Mühe geben. Er ist ein Fatalist, er nimmt jede Situation so, wie sie ist und macht das Beste draus. So. Und wir helfen ihnen dabei, indem wir zum Beispiel Rollwagen bauen. Und dann können die genauso über den Hof flitzen wie andere auch.
Sind die dann den ganzen Tag in diesem Rollwagen oder wie nutzen die das? Wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, das wäre nicht möglich, weil da ist zum Beispiel ja Liegen nicht so richtig möglich.
Ja.
Aber wenn man weiß, dass ein Hund im Schnitt 20 Stunden am Tag schläft,
ja,
und dann setzen wir die 2 Stunden am Tag auf den Wagen und ansonsten laufen sie ohne den Wagen. Sie ziehen dann hinterher, sieht manchmal ein bisschen blöd aus, aber spielen in ihrer Unterkunft untereinander auch. Aber 2 Stunden am Tag kommen die auf dem Rollwagen oder gehen auch Gassi. Wir haben ganz normale Gassigänger, die auch mit Rollwagenhunden gehen.
Das heißt, wenn die den Rollwagen nicht nutzen, haben meinetwegen vorne 2 Beine oder 2 Pfoten, dann ziehen die den Mors hinterher oder wie läuft das? Auf dem Boden?
Jo.
Nutzt das nicht ab oder tut das nicht weh? Ich frage jetzt mal ganz doof, weil ich habe da keine Erfahrung mit.
Nein, das nutzt nicht ab, weil letztlich die haben in der Regel haben sie eine Windel um hinten und darauf rutschen sie oder aber sie rutschen ja nicht draußen auf dem Asphalt, hätte ich beinahe gesagt, oder auf dem Pflaster, sondern wir haben ja Bodenbelege, die durchaus rutschig sind und da ziehen sie es hinterher aus einem Kunststoffboden, der scheuert sie nicht auf.
Jetzt könnte man ja sagen, ihr Hof ist ein barrierefreier Hof oder zumindest versuchen sie das so barrierefrei wie möglich für Hunde zu gestalten.
Das stimmt. Wir müssen immer gucken, kommen da unsere Hunde hin oder nicht. Ja. Wobei das alles ebenerdig ist und wir nicht nach oben müssen. Wir haben also keine Treppen zu überwinden, außer vielleicht 3 Stufen zur Terrasse. Und das schaffen die meisten unserer Rollihunde mit dem Rolli ganz locker. Wenn die da manchmal runterflitzen, dann denkt man, oh Gott, gleich werden sie sich überschlagen. Aber nein, schaffen die.
Die sind beweglich und die sind gelenkig, die wissen, wie sie damit umgehen.
Sie lernen ja relativ schnell, wo sie durchpassen, wo sie nicht durchpassen mit dem Gestell da hinten dran. Das ist im Grunde genommen nichts anderes. So werden Blindenhunde trainiert, indem man ihnen so einen Wagen dran macht und dann sagen die, okay, ich muss immer so und so viel Abstand halten von einem Hindernis. Das lernen die ganz schnell.
Mit was für Behinderung kommen die Tiere denn zu Ihnen?
Ja, zu Anfang haben wir aus Rumänien viele Hunde bekommen, die dort irgendwie geschlagen wurden oder sonst was. Die Wirbelsäule gebrochen, Querschnitt gelähmt. Aber inzwischen, wir haben keine Auslandshunde mehr. Wir nehmen keine Auslandshunde mehr.
Warum nicht?
Weil wir eh voll sind. Ja. Und wenn, dann müssen wir denen helfen, die in unserer Umgebung sind. Und unsere Hauptkrankheitsbild im Moment ist Bandscheibenvorfall.
Wie bekommt denn ein Hund einen Bandscheibenvorfall?
Ja, da mache ich mir nicht gerade immer Freunde. Also ein Bandscheibenvorfall ist meistens prädisponiert und deswegen sind die meisten dieser Hunde mit Bandscheibenvorfall bei uns sind auch französische Bulldoggen. Die haben einfach eine genetische Prädisposition für diese Krankheit.
Also Bandscheibenvorfall, sagten Sie, was ist noch für Behinderung, was können die haben?
Nun ja, also wenn eine Lähmung vorliegt, ist es dann, die zweite Möglichkeit ist eben halt einfach Unfall. Aber wir haben auch durchaus Hunde mit drei Beinen.
Ja.
Wir haben Hunde mit einem Auge. Demente Hunde haben wir.
Woran erkennt man, dass ein Hund dement ist, wenn man den nicht kennt?
Er tut unlogische Dinge, ja. Ja. Er steht da und bellt die Wand an oder irgendwas in der Art. Und dann hat er ein bestimmtes Alter. Also wenn ich einen Hund habe, der 15 ist und sich hinstellt und irgendwie dauernd die Wand anbellt und sind ohne Sinn und Verstand, dann dürfen wir davon ausgehen, dass da irgendwo eine Fehlfunktion des Gehirns vorliegt. Demenz ist ja der Abbau von Gehirnzellen.
Ja.
Und das passiert im Alter dann eben halt irgendwann.
Jetzt sind Sie Tiertrainer und Ihre Geschäftspartnerin ist jetzt, glaube ich, nicht aus dem Tierbereich beruflich. Sie ist zwar Ärztin, aber aus der Humangenetik, wenn ich richtig informiert bin. Woher haben Sie denn die Kompetenz, Tieren mit einer Behinderung zu helfen und zu unterstützen? Die haben ja ganz besondere Bedürfnisse. Also Menschen, die eine Behinderung haben, haben das ja auch. Und ich denke mal, bei Tieren ist es ähnlich.
Ja, Kompetenz ist immer etwas, was man sich erarbeitet, ja. Und wir haben mit Lia angefangen, die einfach nur ein Rolli brauchte. Und dann schon bei Muri wurde es schlimmer. Man musste Blase ausdrücken. Das hat man also dann auch trainiert und gemacht. Wenn der Urin in der Blase drin bleibt, dann staut er irgendwann zurück in die Niere. Und dann habe ich eine Nierenbeckenentzündung, die möchte ich nicht haben, bis hin zum Nierenversagen. Und außerdem mehren sich dort Keime, sodass er so Harnwegsinfekte doch zu Fieber und Sepsis führen können. Also das muss gemacht werden.
Ich finde das total spannend, weil ich habe mich noch nie mit dem Thema befasst, Tiere mit Behinderung. Man sieht es ja auch selten oder nicht so oft zumindest und finde das wirklich sehr erhellend, mit Ihnen da nochmal drüber zu sprechen. Was ist eigentlich das Prinzip, was Sie leitet in Ihrer Arbeit?
Prinzip? Also es soll den Tieren so gut wie es irgend geht gehen. So, das ist also immer die Optimierung des Zustands unserer Tiere, ist immer ganz vorneweg. Nur mal als ein Beispiel, wir hatten einen Hund aus Rumänien, der hatte von Geburt an keine richtige Hüfte und dem wurde also der Oberschenkelkopf abgesägt, das gehört so, das macht man so. Und aber nach 5 Jahren, die er bei uns war und der wurde groß und er wurde schwer, war es dann tatsächlich so, dass sein Laufen schlechter wurde. Und daraufhin haben wir dann beschlossen, dass wir ihm ein künstliches Hüftgelenk einbauen. Das haben wir jetzt gemacht. Und der Erfolg, dass ich jetzt sehe, dass dieser Hund wieder richtig laufen kann, dass das immer besser wird und dass er irgendwann ein ganz normales Leben führt, ohne Schmerzen, das ist das, was wir erreichen wollen. Es geht uns nicht darum, dass wir jeden Hund aufnehmen, der da kommt, aber das, was wir haben, das müssen wir optimalst
nutzen.
Na, nutzen nicht, aber versorgen, ja?
Ja.
Die müssen optimal versorgt sein.
Jetzt sagen Sie, mit allen Mitteln, die Sie zur Verfügung haben. Das heißt, Sie haben ja ein großes Netzwerk an Physiotherapeutinnen und Therapeuten, Ärztinnen und Ärzte, also Spezialistinnen und Spezialisten, die dabei sind. Man könnte natürlich von außen denken so, Mensch, Ihren Tieren geht es ja viel besser als manch Menschen. Wieso machen Sie das? Was ist das, was Sie da so antreibt?
Also diese Frage
hören Sie bestimmt oft, oder?
Habe ich mir schon häufiger mal stellen lassen müssen und meine Antwort ist immer dieselbe, weil es sonst keiner tut. Ja, wenn ich es nicht mache, tut es vielleicht keiner.
Ja.
Ich höre auch immer, man sollte ja vielleicht auch mal an Menschen denken, denen es auch nicht so gut geht.
Ja.
Das tun viele. Und ich musste eben, und wir mussten eben halt irgendwann mal entscheiden und wir haben für die Tiere entschieden und ich bereue diese Entscheidung nicht, weil das Tier ist nicht nur ein Tier, sondern das ist ein Lebewesen. Das ist ein Mitgeschöpf, wie es der Gesetzgeber sogar nennt. Und diese Aussage, ist doch nur ein Hund, die kann ich nicht dulden.
Ja, aber warum nicht? Warum glauben Sie, dass das Leben eines Tieres so wichtig und so wertvoll ist, dass Sie wirklich auch so eine große Infrastruktur drumherum bauen und sich sogar in die Perspektive des Tieres begeben und sagen, was könnte dem Tier gut tun, was könnte dem Tier wohltun, damit es auch ein würdevolles Leben weiterlebt?
Ja, ganz einfach. Ich weiß nicht, ob die meisten Menschen haben ja irgendwie immer so das Gefühl, Menschen seien etwas Besseres als Tiere. Und ja. Dem folge ich nicht. Auch dieses Wesen hat nur sein eines Leben, genau wie ich. Und wenn ich ehrlich bin, je näher ich dem Ende von meinem komme, desto mehr hänge ich dran. Und desto mehr muss ich auch diesem Tier zugestehen, dass es dieses eine Leben beschützt bekommt und bestmöglich gestaltet bekommt.
Jetzt machen Sie die Arbeit für sich und mit Sicherheit auch für Menschen, die daran interessiert sind. Aber wie schaffen Sie es, diesen Gedanken, auch diese Philosophie, in eine breitere Öffentlichkeit zu bekommen?
Schwierig. Ist wirklich schwierig. Ja. Aber dadurch, dass wir zum Beispiel Hofführungen machen und Menschen, die sich, wie Sie auch, noch nie vorher mit dem Thema Rollihund beschäftigt haben, sehen dann diese Tiere, gehen mit einem anderen Bild wieder vom Hof, als sie gekommen sind. Und ich habe Menschen gesehen, die haben gestandene Männer, richtig? Die haben gestanden und haben Tränen in den Augen gehabt und konnten nicht mehr weiterreden, weil sie so gerührt waren von dieser Geschichte. Und das ist etwas, wenn man Menschen dazu bewegen kann, Anteilnahme zu haben an einem Tier oder mitfühlend zu sein oder wie auch immer, dann lohnt es sich, diesen Gedanken einfach zu verbreiten. Und das macht man mit allen Mitteln, die man so hat.
Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man mit einem Tier wirklich auch tief und intensiv mitfühlen kann, dass man auch mit Menschen tief und intensiver mitfühlen kann.
Ja, eigentlich schon.
Schließt sich ja nicht aus,
nein,
ne?
Schließt sich nicht aus. Aber wie gesagt, ich würde jetzt den Menschen nicht in den Vordergrund schieben, sondern eher so eine Gleichstellung sehen.
Ja. Ja. Das habe ich jetzt bei Ihnen auch verstanden. Was für Menschen kommen denn zu Ihnen? Kommen welche, die sagen, mein Hund ist gelähmt, bitte nimmt mir den ab? Oder beraten Sie auch Menschen mit einer Behinderung eines Hundes umgehen zu können?
Ja, also das Motto der Stiftung heißt helfen, helfen. Also wir helfen den Leuten, ihrem Hund zu helfen. So, das ist das, was wir wollen. Wir können sie ja nicht alle aufnehmen. Und demzufolge müssen wir ja Möglichkeiten schaffen, wie wir zum Beispiel dieses Blasenmanagement oder auch Wundmanagement, dass wir den Leuten das näher bringen. Die können zu uns kommen, können sich schulen lassen, können sich anleiten lassen, wie es geht. Wie gesagt, wir bauen Rollis selber. Wir tun alles, damit ein Mensch, der einen Hund hat, der plötzlich behindert ist, weiterhin mit dem leben kann. Das ist unser vorrangiges Ziel. Das Aufnehmen hat Grenzen.
Ja. Was war für Sie so der bewegendste Moment in Ihrer Arbeit mit dem Hundenhof?
Es gibt so viele, dass man da jetzt einen speziell rausnehmen. Ja, also wir hatten aber mal einen Hund auf dem Hof, eine französische Bulldogge, die nach Bandscheibenvorfall gelähmt war. Und der konnte überhaupt nicht mehr laufen und die Besitzer waren verzweifelt ein halbes Jahr nach der Operation. Dieser Hund kam dann zu uns in die Reha und nach einer Woche hat er wieder selbstständig seine Füße bewegt. Der ist zwar nicht gelaufen wie ein junger Gott, das sah schon ziemlich wackelig aus, aber er lief wieder. Und solche Momente sind wirklich bewegend. Das haben wir nicht einmal, sondern das haben wir beinahe wöchentlich.
Jetzt sind Sie ja Hundetrainer, aber das, was ich jetzt so in unserem Gespräch rausgehört habe, sind Sie ja für mich eher ein Hunderetter. Haben Sie trotzdem die Möglichkeit, Ihren Beruf als Hundetrainer auszuüben? Oder ist das genau Hundetraining, was Sie dann machen, wenn Sie so einem Hund irgendwie mental, physisch wieder auf die Beine helfen?
Nein, ganz nebenbei haben wir auch eine Hundeschule,
ja,
die ein bisschen Geld auch generiert und ich arbeite schon als Trainer und wir haben allerdings ja auch Hunde, die schwierig sind zum Beispiel,
ja,
die abgegeben werden, weil sie schwierig sind und wo man dann vielleicht mal ein bisschen was tun kann, dass dieser Hund wieder auf den rechten Pfad zurückgeführt wird.
Das heißt, wenn man mal einen Hund geschenkt bekommen hat oder einen aufgenommen hat, wie auch immer, und weiß jetzt nicht, mit dem Hund anzufangen, könnte man zu Ihnen kommen und trainieren. Sich selbst, ja, ja, und das Tier auch.
Ja, In erster Linie sich selbst.
Aha.
Also es heißt ja oft immer, Schuld ist immer das obere Ende der Leine. Das stimmt aber nicht, weil beide haben ihren Anteil dran. Da hat man dann den fünften Hund und viermal ging das richtig gut mit dem, wie man es gemacht hat. Und der fünfte nimmt es total krumm. Der Hund bringt immer seinen Teil mit. Ja. Schuld ist nicht immer nur das obere Ende der Leine, sondern die Kommunikation stimmt dann halt nicht. Und die muss man dann mal wieder auf den Weg bringen.
Wie muss denn die Kommunikation sein?
Naja, man muss erstmal verstehen, was erwartet mein Hund eigentlich von mir? Ein Hund ist ein Rudeltier und der braucht einen Anführer. So. Und ein Anführer verhält sich in einer bestimmten Art und Weise. Wenn wir das nicht tun, sagt er, oh Gott, wir haben hier keinen Anführer, muss ich das selber machen? Und oftmals sind Hunde damit überfordert. Und aus dieser Überforderung passieren dann Überreaktionen. Und diese Überreaktionen werden dann als Verhaltensstörungen hier immer In Wirklichkeit ist es meistens nur ein Kommunikationsproblem, um die wieder auf den Weg zu bringen.
Als wir vorhin so ins Gespräch eingestiegen sind, haben Sie von einer Stiftung gesprochen und von Spenden. Wie finanziert sich denn der Hundenhof?
Ausschließlich über Spenden. Wobei man sagen muss, dass Frau Dr. Peters einen riesengroßen Anteil an den Spenden hat. Also die zahlt mit Sicherheit die Hälfte von dem, was da ist, weil in der letzten Zeit war es eben halt so, Ukraine-Krise und verschiedene Dinge. Das Leben ist so teuer geworden, dass das Geld bei den Leuten nicht mehr so locker sitzt. Und deswegen brauchen wir heute viel mehr Spender, also viel mehr Personen, die bereit sind, an uns zu spenden, weil die Beträge halt einfach kleiner werden.
Ich finde das sehr faszinierend, was Sie machen und habe wirklich heute eine ganz andere Perspektive bekommen durch das Gespräch mit Ihnen, wie man auch aus Perspektive der Tiere die Lebensqualität verbessern kann. Haben Sie eine Botschaft an unsere Zuhörenden zum Ende des Gespräches?
Ja, also so ein Standard ist bei uns ja immer never give up. Also das heißt, die Leute sind, ich sag's jetzt mal so, da kommt ein Hund zu uns, der ist operiert worden, nach einer Woche läuft er nicht und dann sagen die, nee, geht nicht, lass ihn mal einschläfern.
Ja.
Wo die Tierärzte sich dann schon weigern. Aber das gibt's bei uns nicht, never give up. Und im Zweifelsfall fährt er dann mit dem Rollwagen, auch wenn er nicht wieder läuft.
Ja. Never give up, das ist ein schönes Ende. Tom Bode, vielen, vielen Dank, ganz lieben Gruß an Ihre Geschäftspartnerin, Frau Dr. Uschra Peters und natürlich auch an Ihr Team. Hold you fuchtig.
Mokwi.
Ja, und Sie zu Hause oder unterwegs am Radio, bis zum nächsten Mal, sag ich mal. Mal sehen, wer dann vor der Tür steht, wenn es dann heißt, die Barber hat Besuch.
Die Barber
Moin.
Hat Besuch. Echte Menschen, echte Geschichten. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek und in der NDR Niedersachsen App.